direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 289.
Deutschlandradio Berlin. Länderreport.
Die bevorstehende Oberbürgermeisterwahl in Rostock und die vielleicht preußische Identität der Brandenburger, das sind die Themen der kommenden halben Stunde. Knapp 15 Jahre ist es her, da wurden die Bezirke der DDR aufgelöst und aus den Ruinen erstanden 5 Länder. Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, dazu noch der Sonderfall Berlin. In den meisten der neuen Länder hat es mit der Identitätsfindung gut geklappt. Die Thüringer fühlen sich als Thüringer, die Sachsen als Sachsen. Aber was ist mit dem Bundesland, mit dem großen Loch in der Mitte? Mit Brandenburg, mit der Landesidentität. Das historische Preußen ist hier eine Vorlage. Das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam versucht, den Brandenburgern ihre Geschichte näher zu bringen. Ein Länderreport von Deutschlandradio Brandenburg-Korrespondentin Claudia van Laak.
Ich fühle mich als Brandenburger. Ich bin hier geboren und bin mit Leib und Seele in der Region tätig.
Ich fühle mich sicherlich als Brandenburg-Preußer und das, denke ich, ist auch nichts Schlechtes, wenn wir das mal an den preußischen Tugenden festmachen.
Ob ich mich als Preuße fühle, würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich kann mit vielen preußischen Tugenden, die so plakativ dargestellt werden, eine ganze Menge anfangen, ja?
Ich bin noch ein geborener Bürger des Freistaates Preußen 1931. Ich bin also ein Preuße, der nicht bloß sich auf Brandenburg und Berlin bezieht. Und eigentlich bin ich ja auch noch ein Mitteleuropäer.
Die Brandenburger, das kann man ja immer mehr jetzt merken, sind auch stolz, dass sie Brandenburger sind. Und dass sie auch mal Preußen gewesen sind zum Teil, das nehmen sie eben auch zur Kenntnis.
Letzteres sagt Gerd Streit, Direktor des Hauses der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam.
Ja, wir sind mitten in Preußen, insofern sind wir, eigentlich sind wir hier in einem der Herzen von Preußen.
Nämlich im ehemaligen Kutschstall am Neuen Markt, der eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Ab 1790 standen hier die königlich-preußischen Kutschpferde. Nach dem Ende der Monarchie 1918 brachte die Polizei im Kutschstall ihre Pferde unter. Dann wurde das Haus als Möbellager, später als Garage genutzt, in der DDR als Lager für Obst und Gemüse. Der Kutschstall kam immer mehr herunter. Doch seit einem Jahr grüßt die Quadriga wieder vom Hauptportal des rosa-weißen, frühklassizistischen Gebäudes. Bemerkenswert für diese Zeit und vielleicht typisch preußisch, die Skulpturengruppe zeigt einfache Hofbedienstete und ihre Arbeitswelt.
Insofern, in guter Tradition, machen wir heute Geschichtsvermittlung in einem Ort, der mitten in Preußen liegt.
Wo früher die königlich-preußischen Pferde standen, kann man heute einen Gang durch 900 Jahre brandenburgische Geschichte unternehmen. Landeskinder, genauso wie Gäste der Stadt Potsdam und geschichtlich Interessierte. Aber zuallererst will das Haus junge Leute ansprechen. Denn, so Direktor Gerd Streit,
man kommt einfach besser durchs Leben, wenn man die Geschichte kennt, wenn man weiß, wo man herkommt, wenn man Zusammenhänge weiß und wenn man auch weiß, und das ist für Brandenburg eben ganz wichtig, in Brandenburg war es nie einfach.
Sprich, wer heute über die hohe Arbeitslosigkeit klagt, die fehlende Wirtschaftskraft, die Abwanderung von gut ausgebildeten jungen Leuten und die mangelnde Attraktivität des Landes, den tröstet vielleicht ein Blick zurück. Auch in den vergangenen Jahrhunderten war die Situation in der Mark nicht einfacher. Karge Böden, keine Bodenschätze, aber viele politische Interessen.
Brandenburg ist trotzdem ein faszinierendes, tolles Land. Und dieses eben über Geschichtsvermittlung auch nochmal bewusst zu machen, also damit so ein Stück, ich nehme mal das große Wort, jetzt zur Identitätsfindung beizutragen, das sieht schon als Aufgabe des Hauses an.
Ziel des Museumsdirektors ist es, jede Brandenburger Schulklasse einmal im Haus zu haben und durch die Ausstellung zu führen. Ein ehrgeiziges Ziel. Rüdersdorf, eine Kleinstadt östlich von Berlin. Pünktlich um 9 steht der Bus auf dem Parkplatz in der Nähe des Gymnasiums. Für 30 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 fällt heute der normale Unterricht aus. Die Geschichtsleistungskurse fahren nach Potsdam ins Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte.
Wir wollen ja heimatverbunden erziehen und wollen natürlich auch, dass gerade die Geschichtsereignisse, die in unserer Region ablaufen, auch den Schülern bekannt gemacht werden.
Geschichtslehrerin Sonja Hackert hatte die Idee zum Besuch der Ausstellung. Sie klagt darüber, dass in den Klassenstufen 7, 9 und 10 nur eine Wochenstunde Geschichte auf dem Stundenplan steht. Es bleibe keine Zeit, die Kinder und Jugendlichen mit der Historie ihres Bundeslandes und ihrer Region vertraut zu machen. Ihr Kollege Rainer Eckhardt sieht dies genauso.
Es ist ja doch ganz wichtig, dass man etwas weiß, was die Geschichte seines eigenen Landes betrifft. Ja, und deshalb hätte ich mir das ja auch gewünscht, dass das im Rahmenplan zumindest also in bestimmten Bereichen mit drin ist. Da das nicht der Fall ist, wie gesagt, müssen wir das reinbringen.
Preußische Geschichte. Kaum vorstellbar, dass 17-Jährige für dieses Thema brennen. Einige Schüler schlafen, andere haben Kopfhörer aufgesetzt und hören ihre Lieblingsmusik. Ein paar frühstücken oder bereiten sich auf die Klausur am nächsten Tag vor. Benjamin Rabe spielt mit seinen Freunden Skat. Der 16-Jährige hat sein blau-weiß kariertes Hemd bis oben zugeknöpft. Aus der Tasche seiner Hose hängt ein Schlüsselband. Erkner Razorbacks ist darauf zu lesen. Benjamin spielt mit Begeisterung American Football. Nach seinem Abitur will er Geschichte studieren.
Man sollte, finde ich, schon wissen, wo man herkommt und was hier passiert ist, weil naja, dann kann man sich vielleicht auch so ein bisschen mit dem Bundesland auch ein bisschen identifizieren.
Der pummelige Benjamin und sein Klassenkamerad Martin wetteifern um die beste Geschichtsnote. Sie stechen die Lehrerin mit ihrem Wissen aus. Ein Quiz über Preußen würden die beiden spielend gewinnen. Der 17-jährige Martin Trautwein doziert.
Wir müssen bedenken, dass Preußen einen sehr großen Einfluss darauf hatte, wie die Zukunft Deutschlands ausfällt. Und ich denke, man muss immer wissen, wo man herkommt und die Traditionen, die dort entstanden sind. Und in der Hinsicht war Preußen auch ein Vorreiter für viele Neuerungen in Deutschland.
Alle draußen? So, na gut, gehen wir. So, dann aber jetzt rein.
Einen schönen guten Morgen.
So, kommt mal ein bisschen schneller jetzt.
Herzlich willkommen hier im Kutschstall, Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte.
Historiker Uwe Fröhlich führt durch die Ausstellung 900 Jahre Geschichte in einer Stunde. Von der Geburtsstunde der Mark Brandenburg 1157 bis zur Wiedergründung des Landes am 3. Oktober 1990. Von den Askaniern über die Hohenzollern und Hugenotten bis zu den Soldaten der Roten Armee. Vom großen Kurfürsten über Theodor Fontane und den alten Fritz bis zu Matthias Platzig. Vom Marienpsalter aus dem Kloster Zinner über einen präparierten Pestfloh und ein Maschinengewehr aus dem Jahre 1908 bis zu einem Häftlingskamm aus dem KZ Sachsenhausen. 900 Jahre Geschichte in einer Stunde, das ist zwangsläufig Häppchenkost.
Großer Kurfürst wurde er deswegen, weil er was gewonnen hat. Was wohl? Der Titel ist auch gut, ja. Und den hat er dann gekriegt. Gut. Aber was hat er gewonnen? Einen Krieg hat er gewonnen, also eine Schlacht. Und die Schlacht bei Fehrbellin, die war eigentlich total wesentlich. Damals war Auguste Victoria gemeinsam mit Wilhelm II. Auf einer Reise in Belgien. Und ihnen wurde nahegelegt, nicht wieder nach Deutschland zurückzukehren, weil in Brandenburg-Preußen und in anderen Regionen sonst ein Bürgerkrieg ausgebrochen wäre. Brandenburg hatte drei verschiedene Bezirke vorher. Könnt ihr euch noch erinnern? Vielleicht wissen es eure Eltern noch und vielleicht wisst ihr es auch selbst noch. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Es gab dann ein großartiges Edikt. Das nannte man das Edikt von Potsdam und das war das sogenannte Zuwanderungsedikt. Heute hochmodern, damals auch hochmodern, weil es war aus wirtschaftlichen Gründen klar, dass man Leute brauchte, man brauchte Ansiedlung in Brandenburg.
Die Gymnasiasten aus Rüdersdorf folgen Uwe Fröhlich durch die Ausstellung, mehr oder weniger interessiert. In den Händen halten sie Zettel mit Aufgaben, die ihre Geschichtslehrerin vorher verteilt hat. Was war ein Landjahrlager? Wann wurde in Preußen die allgemeine Wehrpflicht eingeführt? Alle Schülerinnen und Schüler stehen, bis auf den pummeligen Benjamin Rabe. Er hat sich einen Klappstuhl geholt und schreibt auf den Knien mit. Die anderen versuchen, einen Blick auf seine Mitschrift zu erhaschen.
Benjamin, du wolltest doch noch was erfragen.
Achso, genau.
Dann los.
Ich würde nochmal fragen nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht.
Die allgemeine Wehrpflicht, da weiß ich jetzt auch nicht. Das kann ich dir ehrlich nicht sagen.
Benjamins Wissensdurst kann nicht befriedigt werden. Seinen Mitschülern dagegen wird die Zeit lang. Sie sind unaufmerksam und unkonzentriert. Zu viel Geschichte bringt nichts, findet der 18-jährige Tom Steinmann.
Wenn einem immer ständig erzählt wird, ja, wir haben den Zweiten Weltkrieg angemacht oder sowas, und da kriegt man immer eins auf den Deckel, meine, gucken Sie, wo so Deutschland sind. Wir sind selbst so schlecht drauf, wir haben so ein schlechtes Gewissen immer noch nach all der Zeit, dass Deutschland kaum aus dem Popo kommt.
Tom will nach vorne gucken, nicht zurück. Aus der Geschichte lernen, das hält der Gymnasiast für Unsinn. Aber was hat der Zweite Weltkrieg mit dem königlichen Preußen zu tun? Das war schon untergegangen. Lernziel nicht erreicht, müssten die Ausstellungsmacher eigentlich konstatieren. Doch im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte wird derzeit nicht gefragt, was hängen bleibt nach dem Besuch der Ausstellung. Zunächst einmal ist man bemüht, das Haus bekannt zu machen und die Besucherzahlen zu erhöhen. Das Interesse der Schulen lässt zu wünschen übrig, klagt Historiker Volker Punzel. Er hat alle 1900 Schulen in Berlin und Brandenburg angeschrieben.
Ich habe von den Schulen, wenn ich mal wirklich von Reaktionen sprechen kann, habe ich vielleicht von 25, 30 Schulen wirklich echte Reaktionen. Und von der Masse habe ich nie etwas gehört.
Auch ein Sponsor hat das Desinteresse am Besuch des Hauses der brandenburgisch-preußischen Geschichte zu spüren bekommen. Die Sparkassen hatten sich angeboten, einen Teil der Reisekosten für Schulklassen zu übernehmen. Es war gar nicht so einfach, das Geld unter die Leute zu bringen, sagt Andreas Fellmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dahme-Spreewald.
Die Realität war dann so, dass also eine erhebliche Anzahl von Direktoren und Lehrern mit fadenscheinigen Argumenten, wie beispielsweise ich bin so vorbereitet auf das Zentralabitur, plötzlich der Meinung waren, sie würden das nicht mehr unterbringen können.
Sponsor Fellmann versucht, Erklärungen für das Desinteresse der Lehrer zu finden. Vielleicht sind die Pädagogen zu bequem, vielleicht ist es die Scheu vor dem Thema Preußen.
Dass der eine oder andere Pädagoge mit dem Begriff Preußen ein paar Probleme hat und das also falsch interpretiert.
Brandenburgs Bildungsminister glaubt nicht an diese Erklärung. Die Lehrerinnen und Lehrer hätten jetzt 15 Jahre Zeit gehabt, sich vom Preußenbild der DDR zu lösen, ist Holger Ruprecht überzeugt. Die Entwicklung sei eindeutig positiv.
Ich glaube, so nach der Wende, da gab es schon große Hemmungen, sich überhaupt mit dem Begriff Preußen zu beschäftigen und sich wohl möglich mit preußischer Geschichte zu identifizieren. Ich glaube, das ist eigentlich zum großen Teil überwunden.
Brandenburgs parteiloser Bildungsminister unterstützt das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in seinem Ziel, jeder Schulklasse im Land die Ausstellung zu zeigen. Für Holger Ruprecht steht dabei eine stärkere Identifikation der Kinder und Jugendlichen mit ihrem Bundesland im Vordergrund.
Ich denke, dass sowas allgemein in der jüngeren Generation fast vollständig verloren gegangen ist. Das hat natürlich auch mit der Entwicklung der Gesellschaft zu tun, mit Globalisierung und so weiter, mit Medien. Also man hat mehr den Blick nach draußen als den Blick auf das, was im näheren Umfeld ist.
Um den Blick der Schülerinnen und Schüler auf das nähere Umfeld lenken zu können, auf die eigene brandenburgische Geschichte, müssen zunächst die Lehrer überzeugt werden. Kein einfaches Unterfangen, wie das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte im ersten Jahr seiner Existenz festgestellt hat. Deshalb bieten die Mitarbeiter extra Führungen für Pädagogen an.
An einem Thema exemplarisch.
Ein ganzes Kollegium ist angereist, um sich die Geschichtsausstellung anzusehen. Das kommt selten vor. Umso mehr bemüht sich Historiker Volker Punzel um eine unterhaltsame Führung für die 45 Gymnasiallehrer aus Luckau. Ein Test ihrer Geschichtskenntnisse gehört dazu.
Und da hätte ich jetzt wirklich jetzt gern meine Antwort von Ihnen. Wie hieß Deutschlands Hauptstadt im Jahr 1850?
Der Rollentausch ist den Lehrern sichtlich unangenehm. Normalerweise stellen sie die Fragen und erwarten eine klare Antwort von ihren Schülern. Heute ist es ausnahmsweise andersherum. Volker Punzel bekommt keine Antwort auf seine Frage, nur Gemurmel ist zu hören.
Ich habe schon mal zwischendurch leicht gehört, ja? Ja, bitte.
Potsdam gibt jemand zur Antwort. Ein anderer Lehrer sagt Berlin. Der Rest ist Schweigen.
Deutschland gab es 1850 noch nicht. Ja, man muss ja sich nur sicher fühlen in der Aussage, die man bringt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in allen Gruppen, die ich gehabt habe, ist ja aber ein Schüler dabei, 9. Klasse, der auf Anhieb gesagt hat, Deutschland gab es noch nicht und Deutschland hat seine Hauptstadt erst seit 1871.
Den Geschichtstest hat das Lehrerkollegium nicht bestanden. Zum Glück sind keine Schüler dabei, mögen sich die Pädagogen gedacht haben. Historiker Punzel nimmt die Bildungslücke gelassen und schildert den Aufstieg Berlins nach 1871.
Das Umland hat davon profitiert und nicht wenig. Man konnte gar nicht so schnell im Umland produzieren, wie die Menschen, die in großer Zahl geholt wurden, zum Bauen und so weiter, zum Arbeiten in Berlin versorgt werden mussten. Und man konnte gar nicht schnell genug Baumaterial produzieren und eine Menge, wie es in Berlin verarbeitet wurde.
Schulleiter Dietmar Becker ist zufrieden. Der Mathe- und Physiklehrer ist mit ganzem Herzen Brandenburger und würde am liebsten seine gesamte Schule auf eine Geschichtstour nach Potsdam schicken.
Ich möchte eigentlich, dass mit dem heutigen Tag die Kollegen auch motiviert herausgehen und sagen, also hier, das ist mir die Sache wert und ich fahre da mit meiner Klasse hin.
Schulleiter Becker gehört zu der wachsenden Zahl Brandenburger, die kein Problem mit ihrer preußischen Vergangenheit haben. Was noch lange nicht heißt, dass sie sich als Preußen bezeichnen.
Ich bin kein fanatischer Verfechter des Preußentums, habe mich mit diesen Dingen beschäftigt, aber will nicht so weit gehen, dass ich sage, ich identifiziere mich da hundertprozentig damit.
Ich bezeichne mich lieber als Brandenburger als Preuße.
Mit Preußen habe ich eigentlich nichts mehr am Hut. Preußen ist für mich Geschichte.
Preußen und Brandenburg, ein Länderreport von Deutschlandradio Brandenburg, Korrespondentin Claudia van Laak. Das war die Mittagsausgabe der Ortszeit mit dem Länderreport. Hier gibt es gleich den Kakadu. Ich heiße Christopher Ricke und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Deutschlandfunk, Europa heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Norbert Weber. Einen schönen guten Morgen. Vierzig Jahre nach dem Tod des früheren britischen Premierministers Winston Churchill eröffnet heute in London Königin Elisabeth II. Das erste Churchill-Museum Europas. Mehr als 170 Exponate, zahlreiche Dokumente, Filme und Bilder illustrieren dort das Leben des britischen Staatsmannes und Schriftstellers. Im Mittelpunkt steht natürlich der Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland, aber auch die unrühmliche Seite, die umstrittene Bombardierung Dresdens vor fast exakt 60 Jahren wird dokumentiert. Aus London, Martin Zagatta.
Wer in das Museum hinein will, der muss hinuntersteigen in die Bunkerräume, die Winston Churchill und sein Kabinett während des Zweiten Weltkrieges benutzt haben. Vorbei am abhörsicheren Telefonraum und dem Schlafzimmer des Premierministers, alles noch original erhalten, macht dann auch die Ausstellung sofort klar, dass sie dem Mann gewidmet ist, der Großbritannien zum Sieg über Nazi-Deutschland geführt hat. Bombenabwürfe in Ton und Bild, aber auch Erinnerungsstücke, Dokumente aus der Zeit vor und nach dem Krieg. Churchills mäßige Schulzeugnisse zum Beispiel. Im Mai 1945 die Kapitulation Deutschlands.
This is your victory. Victory of the cause of freedom. In all our long history, we have never seen a greater day than this.
Filme und Bilder zeigen den kauzigen Premierminister, wie er mit Zigarre im Mund und Melone auf dem Kopf über Trümmer klettert nach einem Fliegerangriff. Orden und Anzüge, die er getragen hat, sind ausgestellt, Liebesbriefe an seine Frau und die alte Tür von Downing Street No. 10, wo er als Regierungschef gelebt hat. Persönliche Erinnerungsstücke und weit mehr als 1000 Dokumente.
British bombers head for Dresden. The Saxony Bastion of the Nazis along the Eastern Front.
Wer den 13. Februar anklickt, 1945, bekommt ein Bild des zerstörten Dresden zu sehen. Etwa 35.000 Menschen seien bei den Angriffen der britischen Luftwaffe auf die Stadt ums Leben gekommen, heißt es dazu nüchtern.
What started as a policy that he supported, by the end of the war he had second thoughts about.
Churchill habe diese Bombardierungen unterstützt, zum Ende des Krieges hin aber seine Zweifel gehabt, sagt Professor David Reynolds von der Universität Cambridge, der das Museum mitgestaltet hat. Diese Zweifel werden mit einem Ende März 1945 verfassten Memorandum dokumentiert, in dem Churchill seine Stabschefs darauf hinweist, dass die Zerstörung Dresdens den alliierten Bombenkrieg in Frage stelle. ein Kriegsverbrechen oder nicht? Auch in Großbritannien wird das noch immer diskutiert. Und selbst der Historiker Frederick Taylor, der in einem vielbeachteten Buch Dresden als legitimes militärisches Ziel bezeichnet, spricht Churchill nicht frei von Schuld.
If I had a time machine, I would go back to the Cabinet Office and explain to Mr. Churchill, his commanders and ministers, exactly why they shouldn't bomb Dresden.
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich ins Kriegskabinett zurückkehren und Mr. Churchill erklären, warum sie Dresden nicht bombardieren sollten, zumindest nicht in dieser Art. Das war industriell durchgeführte Massenvernichtung und so sollten wir das auch unseren deutschen Freunden erklären.
Industrialized mass destruction and we should explain this to our German friends.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Christina Jansen, herzlich willkommen. In jüngster Zeit hat man in Deutschland begonnen, einen neuen Blick auf die nationalsozialistische Vergangenheit zu werfen. Bislang standen die Deutschen als Täter im Mittelpunkt. Inzwischen ist auch ein anderer Blickwinkel wichtig geworden, die Deutschen als Opfer von Vertreibung und Bombenangriffen. In Dresden ist das nichts Neues. Andreas Roth mit einem Stimmungsbild.
Das war der 13. Februar und ich hatte nachts Dienst als Sanitäter und um 9 Uhr hieß es dann, es kommt ein Anflug auf Dresden. Alarm, Alarm, Alarm.
Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt. Das Klagelied des Komponisten Rudolf Mauersberger über die Zerstörung Dresdens, es beginnt mit biblischen Worten. An jenem 13. Februar 1945 war eine junge Krankenschwester mitten in der brennenden Stadt, Else Fiedler. Erst kurz vor ihrem Tod konnte sie über ihre damaligen Erlebnisse sprechen.
Lieber Gott, hatte, hilf uns doch, habe ich immer gesagt. Hilf uns doch. Wie kriegen wir denn die Kinder jetzt hier raus erst? Und dann, wie kriegen wir denn die vielen Leute jetzt hier raus? Und hier runter, und dann kamen auch schon die ersten Bomben geflogen.
Was bedeutet der 13. Februar für Sie?
Naja, ich würde sagen, 13. Februar, eines der besten Beispiele, dass die Alliierten genauso Kriegsverbrecher sind wie die Deutschen angeblich.
Auf dem Dresdner Postplatz, wo Else Fiedler am 13. Februar 1945 Verletzte verband, stehen 60 Jahre später zwei junge Männer, die offenkundig nichts aus der Geschichte lernen wollen. Der eine hat eine Jacke an, auf der steht Nationaler Widerstand. Der andere hat auf seine Wollmütze die Zahl 88 aufgenäht, die Chiffre für Heil Hitler.
Und nun zum 13. Februar kommen also Kräfte auf diesem Heidefriedhof, die legen Kränze nieder. Da steht drauf, keine Vergebung.
Nora Lang hat als 13-Jährige die Bombardierung Dresdens miterlebt. Nun muss sie mit ansehen, wie Rechtsextreme auch ihr Schicksal für ideologische Zwecke missbrauchen.
Keine Vergebung, das bedeutet Hass, das bedeutet Feindschaft, das bedeutet Krieg. Das treibt mir Tränen eigentlich des Zornes in die Augen.
Der 13. Februar ist für die rechtsextreme Szene in ganz Deutschland zu einem der wichtigsten Termine geworden. Das sonst so zersplitterte rechtsextreme Lager legt an diesem Tag in Dresden gemeinsam Grenze nieder. 2000 Neonazis waren es im letzten Jahr.
Es war ein weiteres Zeichen dafür, dass Rechte in Deutschland zusammenarbeiten wollen. Dass das in Dresden sich ereignet, hat etwas mit dem Schicksal dieser Stadt zu tun.
Sagt Harald Neubauer, Herausgeber der Zeitschrift Nation und Europa, des führenden Strategieorgans der deutschen Rechtsextremen.
Und dann bin ich über die Brücke, da hinten rum, an der Oberlängse, hat ja dort, da hat es ja gebrannt und die Ober hat ja auch gebrannt und alles hat gebrannt. Und die Feuerwehr war zugange an der Hofkirche und so. Und das war ja alles so schlimm.
Die bisher ermittelten Zahlen bewegen sich zwischen 25.000 und 35.000 Todesopfern.
Thomas Widera vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung untersucht zusammen mit einer Historikerkommission den 13. Februar 1945. Erst vor 3 Wochen bezeichnete die NPD im Sächsischen Landtag den Luftangriff auf Dresden als einen Bomben-Holocaust am deutschen Volk. Thomas Widera soll solchen Behauptungen die historische Wahrheit entgegensetzen.
Zahlreiche westdeutsche Städte, Hamburg, Köln, waren weitaus mehr zerstört als Dresden. Und auch die Zahl der Todesopfer lag im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in vielen anderen Städten wesentlich über der Opferzahl von Dresden.
Was machen Sie als Dresden am 13. Februar?
Da dürfen ja alle Glocken läuten, abends um 10 immer. Da hat man schon die Fenster auf und geht auf den Balkon und horcht.
Es ist so, dass ich die Fenster öffne und das Glockengeläut jedes Jahr anhöre. Denn auch meine Familie war betroffen.
Woran denken Sie da?
Ja, dass es eine schlimme Sache war und dass es doch also nicht nötig war, Dresden zu bombardieren aus militärischen Gründen. Und dass das also eine Kulturbarbarei war.
Der 13. Februar 1945, der Angriff, wie ihn die Dresdner nennen, hat sich in das Gedächtnis, in die Seele der Stadt und ihrer Bewohner eingebrannt. So tief, dass die nationalsozialistische Geschichte Dresdens vor und nach dem 13. Februar 1945 oft zu verblassen droht.
Man argumentiert ja gerne, dass man sagt, nur die Dresdner haben Adolf gewählt und deshalb ist es ihnen recht geschehen. Dass man den Dresdner noch die Schuld dafür gibt, dass sie bombardiert wurden, dass sie mit Phosphor übergossen worden sind am 13. Februar, das ist für mich eine Unverschämtheit.
Da unten am Königsufer, das war ja nur Luft, da war Luft, da war nicht so viel Qualm auch nicht. Ich sage ja diese, das muss man sich vorstellen wie ein Schneegewitter, nur glühend.
Ich bin geborener Dresdner. Und habe natürlich für den Untergang dieser Stadt die gleichen Empfindungen, wie höchstwahrscheinlich alle Dresdner haben, dass es wirklich was ganz Furchtbares ist.
Heinz-Joachim Ares war 10 Jahre alt an jenem 13. Februar 1945. 2 Tage später sollte er mit den letzten Dresdner Juden nach Theresienstadt deportiert werden.
Durch den Angriff auf Dresden sind also auch die Gestapo-Strukturen zerschlagen worden. Wäre der Angriff nicht gewesen, wäre der Transport am 16. Februar planmäßig via Theresienstadt gegangen.
Also das ist zum Beispiel im Zeitzeugenbericht.
Geschichtsarbeitsgemeinschaft am Dresdner Bertolt-Brecht-Gymnasium. 6 Jugendliche diskutieren in einem Klassenzimmer über das Gedenken an den 13. Februar 1945. Ihre Generation findet einen eigenen Zugang zu diesem Datum. Es geht ihnen um die Zukunft.
Warum sollte man das vergessen? Warum soll man diese Gräueltaten im Krieg und auch überhaupt vergessen? Man soll daran erinnern und mahnen, damit sowas nie wieder vorkommt. Nie.
Sind die Dresdner nun Opfer oder sind sie Täter?
Ich meine, Deutschland hat den Krieg angefangen, das ist Tatsache, aber es hat auch hier Menschen Unschuldige getroffen. Man kann das nicht so differenzieren, würde ich sagen. Also schon, Opfer, das ist halt auch immer so eine Sache.
Opfer oder Täter. Jedes Gedenken an die deutschen Toten des Zweiten Weltkrieges läuft Gefahr, sich in solchen Kategorien zu verheddern. Dresden ist eine deutsche Stadt und spürt dies gerade schmerzhaft.
Man liebt einen Menschen auch, mit dem man Schlimmes erlebt hat. Diese Stadt, die ist ja krank gewesen, ne? Die ist heute noch krank.
Der Angriff auf Dresden vor 60 Jahren. Andreas Roth hat die aktuelle Debatte für uns zusammengefasst.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal. Von Wien nach München. Die bayerische Landeshauptstadt ist an diesem Wochenende eine äußerst gut bewachte. Mehr als 4000 Polizisten sind diesmal aufgeboten, um die Teilnehmer an der 41. Internationalen Sicherheitskonferenz vor Anschlägen und Demonstranten zu schützen. Frieden durch Dialog lautet das Motto, das die Organisatoren diesmal der Konferenz gegeben haben. Die Konferenz beginnt heute Abend. Aus Deutschland, Volker Obermeier.
Der Auftakt des diesjährigen Treffens ist gleich eine Premiere. Zum ersten Mal kommt ein deutscher Bundespräsident zur Sicherheitskonferenz. Horst Köhler lädt zu einem Empfang und nimmt sich des Themas wirtschaftliche Entwicklung als Garant von sozialer und politisch-militärischer Sicherheit an. Die Tagesordnung bestimmen wird zunächst das transatlantische Verhältnis. Die neuen Töne aus Washington lassen hoffen, dass es wieder ein Mehr an Miteinander gibt, sagt Christoph Bertram, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Wir haben ein großes europäisches Interesse daran, ein Verhältnis zu Amerika zu haben, was uns auch Möglichkeiten gibt, Amerika an bestimmte Pflichten der Konsultationen zu binden. Und deswegen glaube ich, dass wir ein Interesse daran haben, atlantische Institutionen zu fördern, die uns das ermöglichen. Ob die NATO das noch kann, ist eine Frage. Die Europäische Union kann es noch nicht.
Morgen Nachmittag, ganz oben auf der Tagesordnung der Konferenz, finden sich die Lage im Nahen Osten und das iranische Atomprogramm. In diesem Zusammenhang spricht Christoph Bertram von einer ziemlich harten Nuss.
Es ist sehr schwer, eine eindeutige und erfolgreiche Politik in der Iran-Frage zu haben. Warum? Weil der Iran konform dem Nichtverbreitungsvertrag handelt. Man möchte, dass der Iran Dinge unterlässt, die an sich nach dem Nichtverbreitungsvertrag auch darf. Aber wie zwingen Sie ein Land von außen dazu, etwas zu tun, von dem es meint, es müsste es machen? Das ist ja auch das Problem für die europäischen drei. Es ist auch das Problem für die Vereinigten Staaten. Es gibt in dieser Sache kein Erfolgsrezept, keine Garantie.
Den Abschluss bildet am Sonntag das Thema Vereinte Nationen. Ein weiterer Höhepunkt der Konferenz ist der Auftritt von UN-Generalsekretär Kofi Annan. Seine Rede trägt die Überschrift »Eine sicherere Welt«, die Rolle der UN. Annan wird auch als erstem die neu geschaffene Friedensplakette verliehen.